Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat. Eine ganz besondere Folge, nicht nur deshalb, weil es die letzte in diesem Jahr ist, dass ich ja zur Neige geht jetzt und Weihnachten kurz vor der Tür steht. Wir haben heute auch Stefan Brink, der neben mir sitzt und auf den ich heute mal nicht vorstelle, weil ich mal davon ausgehe, dass alle, die den Podcast regelmäßig hören, Stefan Brink und mich kennen. Wir haben aber heute einen ganz besonderen Gesprächspartner, nämlich in München, Professor Papier. Grüße Sie, Herr Papier.
Schönen guten Tag.
Herr Papier, Sie sind Universitätsprofessor in München und sind einem, ich sage mal, breiteren Publikum bekannt und gut in Erinnerung als langjähriger Präsident bis 2010 des Bundesverfassungsgerichts. Und sind Staatsrechtler und auch sehr aktiv in den Themen, die auch die Themen hier sind, die Stefan Brink und mich beschäftigen. Das ist zum einen Datenschutz und Informationsfreiheit, zum anderen aber auch alle Themen der Bürgerrechte und des Rechtsstaats. Und die liegen Ihnen auch sehr am Herzen. Und da wollen wir uns heute ein bisschen mit Ihnen unterhalten und vielleicht einleiten mit einem Satz, den ich in einem FAZ-Interview gefunden habe, aus Anlass des Endes Ihrer Amtszeit in Karlsruhe. Da sagen Sie den schönen Satz, Zweck des Staates ist die Gewährleistung von Freiheit. Der Satz ist mir besonders ins Auge gestochen. Vielleicht erklären Sie uns ein bisschen, was Sie bewegt hat, diesen Satz auszusprechen.
Ja, ich habe im Grunde einen Satz eines, aus den Anfängen der Aufklärung stammenden Buchs von Baruch de Spinoza übernommen, der im Jahre 1670 schon sinngemäß diesen Satz formuliert hat, nämlich der Zweck des Staates ist in Wahrheit die Freiheit. Das will ich Ihnen besagen, dass der Staat kein Selbstzweck ist und er hat eine dienende Funktion. Er dient im Letzten der Ermöglichung menschlicher Freiheit. Das ist im Grunde eine Kernaussage der Aufklärung in Abgrenzung zu dem absolutistischen Staat. Es ist der Staat, so wie ihn John Locke sich vorgestellt hat, also nicht der Leviathan, nicht der allmächtige Staat, der absolutistische Staat, der gewissermaßen einen Selbstzweck verinnerlichte, sondern eben der Staat, der eine dienende Funktion hat, der der Ermöglichung menschlicher Freiheit dient. Und das ist auch die Grundvorstellung, die der Grundgesetzgeber aufgriff, wie auch andere freiheitliche Verfassungen, wie die etwa der Vereinigten Staaten von Amerika, zur Grundlage haben, dass also die von einem bestimmten Menschenbild ausgehen, der Mensch als autonome Persönlichkeit, natürlich eingebunden in eine Gemeinschaft. Das Bundesverfassungsgericht hat immer von einer Gemeinschaftsbezogenheit und einer Gemeinschaftsorientierung des Einzelnen gesprochen. Aber im Kern steht die Autonomie, der Persönlichkeitsschutz, die Persönlichkeitsentfaltung in freier Selbstbestimmung, nicht? Und das ist im Grunde der Grundtenor aller spezieller Freiheitsrechte im Grundgesetz.
Wie passt es dazu, dass wir heute oft die Freiheit oder die Ausübung von Freiheit als Gefahr sehen, sei es bei den Unternehmen, Stichwort Umwelt, auch Stichwort Internetkonzerne, sei es auch bei den Einzelnen, die etwa in der Zeit der Pandemie, wenn sie ihre Freiheiten ausübten, andere gefährden? Oft schaut man ja auf die Gefahren, die auch von der Freiheitsausübung ausgehen heutzutage.
Ja, das ist in der Tat so. Ich will vielleicht wieder mit einem Zitat beginnen. Und zwar das bekannte Zitat von Friedrich Schiller. Die schönsten Träume von Freiheit werden ja im Kerker geträumt. Das will besagen, dass dann, wenn die Freiheit und die Freiheitsrechte zur Selbstverständlichkeit werden oder geworden sind, dass dann das Bewusstsein der Bevölkerung, des Einzelnen für den Wert der Freiheit schwindet. Nicht? Und allein schon vor dieser Gefahr muss man immer wieder warnen. Die Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit, nicht? Sondern sie besteht nur dann und so lange, wie der Wille der Mehrheit des Volkes auf Wahrnehmung der Freiheit besteht, sich gegen Totalitarismus, Autoritarismus, Kollektivismus wehrt und den Wert der Freiheit auf der anderen Seite eben hinreichend schützt. Nicht? Und das setzt eben immer ein Bewusstsein im Hinblick auf den Wert und den Sinn der menschlichen Freiheit voraus. Und wenn das jahrzehntelang zu einer Art Selbstläufer geworden ist, zu einer Art Selbstverständlichkeit, nicht, dann droht eben auch in der Bevölkerung, aber auch in der politischen Führung des Landes, ich habe das mal so genannt, eine Art autoritäre Versuchung Platz zu greifen. Nicht? Wir haben das ja auch während der Pandemie gesehen, nicht? Dass also hier dann Worte gefallen sind wie, es gäbe keine roten Linien, es gab einen Aufsatz in der Süddeutschen Zeitung, des Schriftstellers Brussig, der dann den Titel trug, mehr Diktatur wagen. Nicht? Also das waren auch schon Sprüche, die auf eine gewisse autoritäre, ja, von einer gewissen autoritären Versuchung getragen wurden. Und davor ist eben zu warnen, immer wieder ist der Wert der Freiheit herauszustellen. Freiheit natürlich immer gedacht, verbunden mit dem Gedanken der Verantwortlichkeit. Nicht? Verantwortlichkeit für das gemeine Wohl, Verantwortlichkeit für den demokratischen Staat. Thomas Mann hat ja auch das bekannte Wort geprägt, das andere Wort, ich sage es mal sinngemäß, das andere Wort für Freiheit ist Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit für das Gemeinwesen, Verantwortlichkeit für den demokratischen Staat, das ist die berühmte Rede von Thomas Mann im Jahre 1922 mit dem Titel von Deutscher Republik. Eine bekannte Rede, meines Wissens zu einem runden Geburtstag von Gerd Hauptmann gehalten. Also, so verstanden, Freiheit nicht als egoistische, ja, unbegrenzte Selbstverwirklichung, nicht als verstanden als unbegrenzte Bedürfnisbefriedigung, als reiner Egoismus, sondern immer verstanden in der Verknüpfung mit Verantwortlichkeit, auch Selbstverantwortlichkeit. Ne? Das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Stichwort, das in diesem Zusammenhang fällt.
Wenn wir nochmal zum Ausgangssatz zurückkommen, Zweck des Staates ist die Gewährleistung von Freiheit, dann ist es ja offensichtlich so, dass die Wahrnehmung des Staates in den vergangenen Jahrzehnten sehr unterschiedlich war. Also ich würde sagen, in den 60er, 70er Jahren hat man den Staat nicht nur als Sozialstaat, sondern auch als in bestimmten Bereichen jedenfalls als Bedrohung von Freiheit empfunden. Das scheint sich jetzt zu ändern. Das ist in Zeiten der Pandemie auch anders mit Sicherheit gewesen, mit den Erwartungen an den Staat, was er jetzt sozusagen gewährleisten soll an Sicherheitsstandards und Ähnlichem. Aber möglicherweise hat sich gerade auch in den letzten Jahren das Verständnis des Staates und seiner Zwecke doch wesentlich gewandelt. Also was würden Sie da, wie würden Sie das einordnen?
Ja, auf welchen Weg sind wir da? Es fing schon früher an. Ich denke da an die Zeit des Erstarkens des internationalen Terrorismus. Ganz wichtigstes Beispiel sind die Angriffe in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgeübt durch die Al-Qaida-Bewegung. Aber Anschläge auch natürlich auch in Europa, ja selbst in Deutschland, aber denke auch an die verheerenden Angriffe damals, Anschläge in Madrid und naja, also Anfang der 2000er Jahre war dann im Grunde auch die RAF-Zeiten lasse ich mal jetzt raus, sondern ich knüpfe an die Zeiten des Erstarkens des internationalen Terrorismus, insbesondere von Seiten des extremistischen Islamismus. Da ist ja auch in Deutschland der Gedanke aufgekommen, dass wir dass der Staat eine neue sicherheitsrechtliche Architektur braucht, nicht? Und da sind dann eben auch ganz relativ neue, ja, Mittel zugunsten der Sicherheitsbehörden eingeführt worden, nicht? Stichwort Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Rasterfahndung nach sogenannten Schläfern, wie man die Leute nannte, die also verdeckt sich vorbereiten im Inland für terroristische Anschläge, anlasslose Überwachung des Straßenverkehrs, der Kraftfahrzeuge und so weiter. Also eine ganze Reihe von Instrumentarien sind da entwickelt worden im deutschen Sicherheitsrecht. Und damit tauchte eben die Frage auf, wie ist in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat, das Verhältnis von Freiheit und Sicherheit angemessen auszugleichen? Es gab da viele, auch in der ganz hohen Politik, Äußerungen des damaligen Bundesinnenministers, es gäbe ein super Grundrecht auf Sicherheit. Ne? Ich habe das damals schon vehement widersprochen. Es gibt weder ein Grundrecht auf Sicherheit, noch gar ein super Grundrecht auf Sicherheit. Damit wollte man ja wohl besagen, dass dann, wenn der Staat durch Gesetzgebung oder durch exekutivisches Handeln die Sicherheit der Bevölkerung verbessern will, nicht, wenn er diese entsprechende Absicht hat, dann gäbe es keine roten Linien, sage ich mal. Nicht? Dann darf er gewissermaßen in Freiheitsrechte eingreifen, das ist alles legitimiert. Denn, so der Gedanke, ohne Sicherheit ist Freiheit nichts. Das ist natürlich eine sehr falsche Sicht. Nicht? Es gab eine berühmte Äußerung aus Amerika, nicht? Wer die Freiheit der Sicherheit opfert, der hat im Grunde schlussendlich beides verloren, Freiheit und Sicherheit. Also wir haben, und das war auch dann im Grunde eine ganz zentrale Aufgabe während meiner Tätigkeit im Bundesverfassungsgericht. Ich war ja von Anbeginn an bis zum Schluss Vorsitzender des ersten Senates, des sogenannten Grundrechtssenats. Und der Aufbau dieser neuen Sicherheitsarchitektur in Deutschland fiel eben zusammen mit den Anfängen meiner Tätigkeit in Karlsruhe. Nicht? Und deshalb haben wir dann die Aufgabe gehabt, diese Balance zwischen Freiheit und Sicherheit auszutarieren, neu auszutarieren, wenn Sie so wollen. Nicht? Und deshalb sind da so grundlegende Entscheidungen in den Anfängen der 2000er Jahre vom Bundesverfassungsgericht, erster Senat, getroffen worden, nicht, wie Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, Überwachung der Telekommunikation durch die Nachrichtendienste und so weiter und so fort. Das war alles bedingt durch den Erlass oder den neuen Entwurf einer Sicherheitskonstruktion in Deutschland nach den verheerenden terroristischen Anschlägen, insbesondere in den USA.
Sie sprechen Vorratsdatenspeicherung an, Herr Papier. Das ist ja zum Dauerbrenner geworden seit der Entscheidung. Es gibt immer wieder Vorstöße, Vorratsdatenspeicherung wieder einzuführen. Es hat dann eine ganze Kette von Entscheidungen zu dem Thema gegeben, nicht nur zu deutschen Fällen des Europäischen Gerichtshofs. Und jetzt nach dem Koalitionsbruch ist es ja auch schon wieder in der Diskussion, ob man nicht da etwas macht zur Vorratsdatenspeicherung. Was geht Ihnen denn jetzt so mal so ein bisschen die Einzelheiten weggelassen durch den Kopf, wenn Sie beobachten, dass das Thema, das Sie ja damals schon beschäftigt hat, dass das also fast zum Dauerbrenner geworden ist, wenn es um Fragen der Balance von Freiheit und Sicherheit geht?
Ja, die Vorratsdatenspeicherung war und ist immer noch ein Thema, bei dem man sich als Richter des Bundesverfassungsgerichts immer vorhalten lassen musste, man verwehre den Sicherheitsbehörden Mittel, die unbedingt nötig sind, um eben schwere Verbrechen, Anschläge, terroristische Anschläge, auch sonstige schwere Straftaten, wie insbesondere den Missbrauch von Kindern, ne, tatkräftig zu verfolgen und zu verhindern. Ne. Wir haben immer, waren immer der Auffassung, dass es in einem Rechtsstaat, in einem freiheitlichen Rechtsstaat nicht angehen kann, dass alles, was technisch möglich ist und alles, was Sicherheitsbehörden für den ersten Blick jedenfalls für wichtig, für sinnvoll und für, so wie Sie das dann äußern, unerlässlich halten, auch rechtlich möglich ist. Gerade auch die Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung, aber auch später die zur Online-Durchsuchung und andere mehr, waren ja von dem Gedanken geprägt, dass es bei dem Erlass von Sicherheitsgesetzen und bei der Einräumung von neuartigen Befugnissen der Sicherheitsbehörden darauf ankommt, rechtsstaatliche Grenzen zu beachten. Wir haben ja diese neuartigen Eingriffsmittel im Allgemeinen nicht, wie Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung, nicht per se für ausgeschlossen gehalten, ja, für per se unzulässig, sondern wir haben, und das ist jetzt auch ständige Rechtsprechung, wir haben bestimmte unüberwindbare verfassungsrechtliche Grenzen aufgezeigt. Für solche neuartigen Eingriffsmittel wie die anlasslose Speicherung von Verkehrsdaten, jetzt wird ja diskutiert, die anlasslose Speicherung von IP-Adressen, nicht? Das ist von uns damals auch schon angesprochen worden, oder eben die Einschleusung von sogenannten Bundestrojanern, nicht? Also die Online-Durchsuchung, um es mal schlagwortartig auszudrücken, auf diese Mittel sind bestimmte verfassungsrechtliche Schranken aufgezeigt worden. Einmal ist gesagt worden, dass den Freiheitsrechten, insbesondere den Kommunikationsgrundrechten, dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, aber auch dem Grundrecht auf Schutz der Wohnung, ja, der wohnungsmäßigen Privatsphäre, ein Menschenwürdekern innewohnt. Also in den speziellen Freiheitsrechten ist fließt auch die Menschenwürdegarantie des Artikel 1 ein, die ja bekanntlich unbegrenzt garantiert ist, die Menschenwürde. Artikel 1 kennt keine sogenannten Gesetzesvorbehalte, nicht? Also Eingriffsermächtigungen, sondern ist ganz schrankenlos gewährleistet. Und da wurde damals gesagt, in all diesen Grundrechten, ob es nun Schutz der Privatsphäre, Schutz der Wohnung, Kommunikationsfreiheiten, also insbesondere Telekommunikationsfreiheit oder Grundrecht auf Unversehrtheit der Systeme, also der informationellen Systeme, dass in all diesen Grundrechten ein Menschenwürdekern innewohnt, ein, wie wir gesagt haben, Kernbereich privater Lebensgestaltung, der unantastbar ist, der also dem Staat nicht zugänglich sein darf, auch nicht bei Verfolgung ganz zentraler Ermittlungsinteressen. Ja? Dieser Kernbereichsschutz ist immer wieder betont worden. Die erste Entscheidung dazu war die zum großen Lauschangriff. Nicht? Da hat das Gericht gesagt, also der große Lauschangriff, also die heimliche Überwachung der Wohnung, nicht? Akustische Überwachung der Wohnung, kennt Grenzen, der Kernbereich privater Lebensgestaltung ist unantastbar, der darf nicht abgehört werden. Da darf der Staat gewissermaßen nicht teilhaben, nicht? An dieser Intimsphäre. Dann ist das ausgedehnt worden, auch auf den Schutz der Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme, auf den den Telekommunikationsgeheimnisschutz. Also das ist die eine Grenze, der absolute Schutz, ein absoluter Schutz. Kernbereich privater Lebensgestaltung. Dann darüber hinaus aber auch der strikte Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Ja? Also man hat solche Eingriffe wie Online-Durchsuchung oder heimliche Telefonüberwachung, Internetüberwachung, hat man nicht für absolut unzulässig gehalten, jetzt mal abgesehen von diesem Kernbereichsschutz, sondern man hat gesagt, also strikte Bindung an den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Was eben verlangt, dass bei solchen schwerwiegenden Grundrechtseingriffen, wie die heimliche Überwachung der Wohnung, heimliche Überwachung des Internets, heimliche Telefonüberwachung, etwa durch die Nachrichtendienste, dass all diese schwerwiegenden Eingriffe nur dann zulässig sind, wenn sie a. den Kern privater Lebensgestaltung achten, b. wenn sie den strikten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Und das bedeutet insbesondere, dass solche Eingriffe nur zulässig sind zum Schutz ganz besonders hochrangiger Rechtsgüter, ja, insbesondere auch zur Verfolgung schwerer Straftaten, nicht der mittleren Kriminalität, sondern schwerer Straftaten oder zur Abwehr eben konkreter Gefahren für überragend wichtige Gemeinschaftsgüter oder zur Abwehr von Gefahren für Leib oder Leben der anderen, der Menschen. Nicht? Also da sind bestimmte Eingriffsschwellen, sage ich mal, aufgerichtet worden, begründet auf das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Und das war, finde ich, schon eine wichtige Zeit, dass man da Flöcke gesetzt hat und die jetzige Rechtsprechung knüpft an diese Flöcke immer wieder an. Es gibt ja jetzt inzwischen auch immer wieder auch neue Entscheidungen, Antiterror-Datei und so weiter. Also solche zentralen Register sind ja auch behandelt worden vom Bundesverfassungsgericht. Weitere Kontrollmöglichkeiten durch die Nachrichtendienste. Es waren ja auch später dann immer wieder Entscheidungen ergangen, nicht zu diesem Problem. Also ich lege schon Wert darauf, dass wir bemüht waren, immer eine angemessene Balance zwischen der Freiheit des Einzelnen und den Notwendigkeiten und Bedürfnissen des Rechtsgüterschutzes, auch des Lebensschutzes, also der Sicherheit herzustellen. Aber wir haben es immer abgelehnt, von einem Supergrundrecht auf Sicherheit zu sprechen. Nicht? Denn das würde ja alles legitimieren. Nicht? Alles legitimieren, keine Grundrechtsschranken. Wenn das der Sicherheit dient, dann wurde ja damals auch so geäußert. Alles, was der Sicherheit dient, kann gar nicht die Freiheit beeinträchtigen, die Freiheit verletzen, denn ohne Sicherheit ist Freiheit nichts. Das war eine sehr simple Aussage, die das Bundesverfassungsgericht nie aufgegriffen hat und der nie gefolgt ist.
Eine Aussage, die in der Pandemiezeit in anderer Form dann auch wiederkehrte. Ohne Leben sei Freiheit nichts, um also auch eigentlich alles zu rechtfertigen, was man dann auch an Beschränkungen hatte.
Hm. Ja, da geben Sie nun ein Stichwort, das ich jetzt nicht mehr behandeln kann als ein Thema, mit dem ich als Richter befasst war, sondern ja eben jetzt nachträglich Gegenstand der Rechtsprechung gewesen ist. Da muss ich ganz offen sagen, habe ich auch mich etwas gewundert, dass man hier auch von Seiten der Rechtsprechung, ich beziehe das jetzt nicht nur auf das Bundesverfassungsgericht, aber auch, dass man hier doch eine sehr globale, eine sehr pauschale Wertung vorgenommen hat, in dem Sinne, dass man sagte, alle Freiheitseinschränkungen, die dem Schutz der menschlichen Gesundheit oder überhaupt dem Schutz der medizinischen Versorgung in Deutschland dienen, damit die nicht kollabiert, darf der Staat im Grunde nach seiner Einschätzung, denn es herrsche ja Ungewissheit nicht über die Wirkung und die Folgen des Virus und so, also ist der Staat im Grunde alles dürfe, nicht? Und das berühmte Bundesnotbremse, es war ja dann ein Akt des Bundesgesetzgebers, also nicht etwa keine Verordnung der Exekutive, sondern es war ein Akt des Bundesgesetzgebers, der, glaube ich, auf nahezu 18 oder Eingriffsmittel, die bei der Pandemiebekämpfung theoretisch in Frage kamen, schematisch verfassungsrechtlich absegnete, nicht? Mit dem Hinweis, Schutz der Gesundheit, ein sehr hohes, ranghohes Rechtsgut, ohne Zweifel, nicht? Aber eben ohne die spezifische Abwägung der betreffenden Einzelmaßnahmen. Denn es besteht doch nun ein großer Unterschied, was die Schwere des Grundrechtseingriffs anlangt, zwischen etwa dem Gebot, eine Mund-Nasen-Bekleidung zu tragen, also eine Maske zu tragen, oder nach 21 Uhr nicht mehr die Wohnung verlassen zu dürfen, ne? Oder sich mit einem anderen außerhalb der Familie treffen zu können, ne? Oder irgendwo hinfahren, hinreisen zu können. Ich habe gerade heute auch hier in den örtlichen Zeitungen gelesen, nicht in einem Leserbrief oder was anderswo, ich weiß nicht mehr, dass während der Pandemiezeiten, ich wohne jetzt übrigens, darf das hier mal sagen, in Hamburg, dass Hamburger Spaziergänger daran gehindert wurden, die hier praktisch ein paar Kilometer entfernt liegende Grenze zu Schleswig-Holstein als Spaziergänger zu überschreiten, wurden von der Polizei zurückgewiesen. Ne? Also im Freien, nicht? Selbstverständlich. Also es waren eben viele Eingriffe, von denen wir heute sagen, die waren einfach, da fehlte die wirklich konkrete Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Nicht? Das ging alles viel zu pauschal. Alle Eingriffsmittel wurden gleich behandelt, auch durch diese Bundesnotbremse. Es wurde nicht differenziert und es wurde alles abgesegnet. Nicht? Und dagegen habe ich mich eigentlich immer gewandt. Ich habe nie zu den Leugnern der einer Pandemie, einer Notlage gehört. Ich habe auch nie gesagt, die Grundrechte sind grenzenlos, die dürfen nicht beschränkt werden. Aber ich habe immer gesagt und von Anfang an gesagt, schon 2020, immer gesagt, prüft bitte genauer die Verhältnismäßigkeit der Einzelmaßnahmen, die ihr da verfügt. Ne? Und das ist leider eben in der Weise nicht geschehen. Und zwar mit dem Argument, das steht dort im Gesundheitsschutz und etwas Höherrangiges gibt es ja nicht, nicht. Und so ist auch der Spruch entstanden, nicht, von dem ich vorhin sprach, mehr Diktatur wagen. Das war dann schon für mich der Höhepunkt. Oder der Spruch des noch amtierenden Bundeskanzlers, Höhepunkt oder nach dem Höhepunkt der Pandemie, nachdem es angeblich keine roten Linien bei der Pandemiebekämpfung gäbe. Nicht? Das bedeutet ja auch, der Staat darf dann mit dem an sich legitimen Zweck des Gesundheitsschutzes im Grunde, ja, grundrechtlich gesehen alles. Nicht? Und dagegen muss man sich halt wehren. Nicht? Und ich hoffe, dass das auch bei, sollte es wieder dazu kommen, bei künftigen solchen Notlagen, dieses Augenmaß, muss man unjuristisch auszudrücken, dieses Augenmaß des Gesetzgebers und der Exekutive beachtet wird.
Sie haben ja Kritik gerade geäußert, jetzt nicht nur am Bundesverfassungsgericht, sondern es gab ja nun viele auch Entscheidungen bei den Verwaltungsgerichten, die so eine gewisse Tendenz hatten, die Sie gerade gezeichnet haben. Das, was Sie gerade kritisiert haben, also dieser Verzicht auf rote Linien oder weitgehende Verzicht auf rote Linien in der Rechtsprechung. Jetzt ist das ja, die Pandemiezeit ist jetzt ja ein paar Jahre her. War das ein Ausreißer oder muss man da befürchten, dass das auch bei anderen Themen uns wieder begegnen wird, diese Neigung, die da sich bemerkbar gemacht hat?
Ja, ich hoffe, dass das diese pauschale Einschätzung, nicht, dass bei Verfolgung von Schutzpflichten des Staates, nicht, und aus dem Grundrecht des Artikel 2 Absatz 2 Schutz von Leben und körperliche Integrität folgen natürlich auch Schutzpflichten des Staates für den Einzelnen, aber dass man daraus nicht schließt, wenn solche Schutzpflichten wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden sollen, dass dann alles erlaubt sei, nicht? Das wird allgemein, haben wir schon vor Jahren immer wieder gesagt, auch bei der Wahrnehmung seiner Schutzpflichten ist der Staat auf die Mittel beschränkt, die ihm der freiheitliche Rechtsstaat zur Verfügung stellt. Ja? Er kann nicht zum Schutze etwa des Rechtsstaates, der Freiheit nicht, also zur Erfüllung von Schutzpflichten, darf er nicht den Rechtsstaat letztlich aushebeln. Ne? Damit sägen wir den Ast ab, auf den wir alle sitzen. Und ich hoffe, dass das beachtet wird. Aber die Tendenzen sind immer da. Sie waren ja schon bei den Herausforderungen gegeben, die durch den internationalen Terrorismus verursacht wurden, nicht? Das habe ich hier auch geschildert, dass schon damals eben die Tendenz bestand, wenn der Staat seinen Schutzpflichten zugunsten von Leben und Gesundheit, körperlicher Integrität der Bevölkerung wahrnimmt, dass er dann im Grunde von rechtsstaatlichen Schranken kommend aus den Freiheitsrechten der anderen, der Betroffenen, befreit ist. Ne?
Ein Satz noch kurz. Zweck des Staates ist die Gewährleistung von Freiheit, haben Sie gesagt. Das heißt dann, was Sie gerade gesagt haben, für mich zusammenfassend, Zweck des Staates ist nicht primär der Schutz von Leben und Gesundheit.
Auch, natürlich, ja, selbstverständlich, nicht? Das ist ja auch Grundrechtsschutz, nicht? Wir haben ja doch seit Jahren eigentlich schon, vertreten wir die Auffassung, dass die Freiheitsrechte, die Grundrechte eine Doppelfunktion haben. Sie sind einerseits Abwehrrechte gegen den Staat, gegen einen übergriffigen Staat, sage ich mal. Auf der einen Seite, sie begründen aber auch Schutzpflichten. Schutzpflichten des Staates, wenn die Freiheitsrechte, die Grundrechte, hier also das Recht auf Leben und Gesundheit, gewisser einmal etwa von dritter Seite, also etwa terroristische Anschläge durch private, also oder Organisationen, private Organisationen, terroristische Vereinigungen gefährdet sind, auf der anderen Seite aber auch, wenn die objektive Umstände wie Katastrophen, nicht, und so weiter diese Grundrechte gefährden, aber eben nochmals die Schutzpflichten. Wie der Staat seine Schutzpflichten erfüllt, ist weitgehend, so sagt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, seinem Ermessen überlassen. Nicht? Es ist also im Grunde das Wie und welchem Maße, in welchem Zeitrahmen er diese Schutzpflichten erfüllt, ist weitgehend seinem politischen Ermessen übertragen. Aber eines darf er nicht, er darf eben nicht die rechtsstaatlichen Garantien, die insbesondere von den Freiheitsrechten begründet werden, verletzen. Also Achtung, Kernbereich der Privatheit beziehungsweise Verhältnismäßigkeit achten. Ja, also muss beides muss in eine angemessene Balance gebracht werden. Man darf nicht die eine Seite zugunsten der anderen, also die Sicherheit zugunsten der Freiheit völlig so überwölbend gewissermaßen interpretieren und damit in die Freiheit ausschließen. Ne?
Es gab natürlich auch, Sie haben es erwähnt, auch Kritik an der Position und an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die, wie Sie dargestellt haben, ja sich an zwei Maßstäben orientiert hat, dem Menschenwürdeschutz und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Der Menschenwürdeschutz ist aus gerichtlicher Sicht, glaube ich, ein Maßstab, der sehr strikt ist, der tatsächlich eine rote Linie darstellt und an dem keiner vorbeikommt. Beim Verhältnismäßigkeitsgrundsatz scheint das anders zu sein. Es gibt ja, wir hatten vorhin über das Thema Vorratsdatenspeicherung gesprochen, immer wieder Versuche, auch zum Beispiel von den Sicherheitsbehörden, Vorstöße zu machen und auszuloten, wie komme ich denn sozusagen an die Grenze dessen, was Karlsruhe als verhältnismäßig noch akzeptiert. Und damit kommt Karlsruhe selbst in eine Situation, ja in gewisser Weise eines Reparaturbetriebs. Es werden ihm immer wieder Fragen vorgelegt nach dem Motto, geht das jetzt schon zu weit oder passt das noch? Mit dem Ergebnis, dass am Ende diese Grenze ausgelotet wird von den Sicherheitsbehörden. Ist das glücklich sozusagen, dass Karlsruhe da in so eine Funktion reinkommt, eine äußerste Grenze festlegen zu müssen?
Ja, das ist nun seine Aufgabe, nicht? Also das ist die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, nicht? Die auch den Gesetzgeber auf die Einhaltung der verfassungsrechtlichen Grundrechtseingriffsschranken hin zu kontrollieren, nicht? Ob er diese Schranken wahrt oder einhält. Und auch schon zur Zeit meiner Tätigkeit in Karlsruhe im ersten Senat, wie auch jetzt später, sind ja diese neuartigen Sicherheitsgesetze, neuartig sind inzwischen vielleicht fast untertrieben, nicht? Also oder übertrieben, dass also diese Ausweitung der Eingriffsbefugnisse der Sicherheitsbehörden immer wieder auch nicht vollständig, aber doch im Detail moniert worden sind. Also es gibt laufend auch jetzt immer wieder neue Entscheidungen aus dem Befugniskorb der Sicherheitsbehörden, die in ihrer Tragweite und ihrer Eingriffstiefe beanstandet wurden. Mir sind viele, gerade auch neue Entscheidungen, noch in Erinnerung, in denen gesagt wird, also etwa bei der Ausweitung der Befugnisse des Bundeskriminalamts oder auch des Verfassungsschutzes, es ist immer wieder gesagt worden, hier hat der Gesetzgeber keine hinreichend hohen Eingriffsschwellen festgelegt. Ja? Es war damals schon so, dass man eigentlich die Gesetze erlassen hatte zu dem Zweck Schutz vor schwersten kriminellen Anschlägen, nicht? Also internationalen Terrorismus oder auch meinetwegen nationalen Terrorismus. Aber die Gesetze waren dann so, damals kann ich mich gut erinnern, zum Teil so weit formuliert, dass im Grunde auch die einfache oder mittlere Kriminalität zum Teil jedenfalls erfasst hätten. Nicht? Also die Eingriffsschwellen waren nicht hoch genug gesetzt aus der Sicht des Bundesverfassungsgerichts. Und so gab es dann fast immer Teilkorrekturen, sage ich mal. Ja? Also selten ganze Verwerfungen eines Gesetzes, sondern vielfach unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsprinzips Korrekturen partieller Art. Das fing ja schon bei der Vorratsdatenspeicherung an, nicht? Die ist ja nicht damals nicht grundsätzlich abgelehnt worden, sondern man hat eben gesagt, da sind also mit verfassungsrechtlichen Anforderungen der Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt worden. Zum Beispiel sind die Verwendungszwecke, also die Abrufmöglichkeiten der gespeicherten Daten zu weit gefasst, nicht? Insbesondere auch damals zugunsten des Verfassungsschutzes oder auch der Sicherheitsbehörden ist nicht beschränkt worden auf die Gefahren für ein überragend wichtiges Gemeinschaftsgut. Dann, was die Abfrage durch die Strafverfolgungsbehörden damals betraf, ist gesagt worden, es ist nicht begrenzt auf wirklich schwere Kriminalität, diese Abfragemöglichkeit, sondern da sind auch im Grunde Bereiche der sogenannten mittleren Kriminalität erfasst. Also da ist ziemlich zielgenau unter Anwendung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes gearbeitet worden in Karlsruhe. Und man hat also dem Gesetzgeber dann vielfach bescheinigt, dass er jedenfalls in Teilbereichen, nicht in Teilbereichen, einfach übers Ziel hinausgeschossen ist. Ne? Und das ist immer noch wieder so, wenn auch nicht mehr so im starken Maße, weil sich die Politik natürlich inzwischen doch sehr stark orientiert an den Vorgaben, die Karlsruhe gemacht hat. Interessant ist noch, weil Sie gerade das Thema Vorratsdatenspeicherung ansprechen, das will ich gar nicht verschweigen. Der Europäische Gerichtshof, in Luxemburg ist im Grunde insbesondere bei der Frage, ob die damals existente Richtlinie noch mit europäischen Grundrechten vereinbar ist, sehr viel weiter, also nicht sehr viel, das ist vielleicht übertrieben, aber weitergegangen als das Bundesverfassungsgericht. Der Europäische Gerichtshof hat kurz nach unserer Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung, hat der Europäische Gerichtshof gesagt, jede anlasslose, flächendeckende Speicherung der Telekommunikationsverkehrsdaten ist unzulässig. So weit ist Karlsruhe gar nicht gegangen. Also, jetzt haben wir natürlich die Diskussion um die Speicherung der IP-Adressen. Das ist ein minder schwerer Eingriff als die Speicherung der gesamten Verkehrsdaten. Ja? Also die IP-Adressen ist vom Europäischen Gerichtshof jetzt im Grundsatz gebilligt worden. Ne? Weil die Speicherung der IP-Adressen ist ein minder schwerer Eingriff, als wenn die gesamten Kommunikationsverkehrsdaten gespeichert werden, aller Menschen in diesem Land. Ne? Der Europäische Gerichtshof hat eine solche Speicherung für grundsätzlich zulässig gehalten, insbesondere zur Verfolgung schwerer Kriminalität, also terroristischer Anschläge, oder auch Missbrauch von Kindern, nicht? Dafür ist an sich grundsätzlich die Speicherung von IP-Adressen jetzt zulässig, weil mit der Speicherung und der Abfrage der IP-Adressen ja im Grunde nur ein Punkt, nämlich die, es ist so ähnlich, so haben wir damals schon gesagt, so ähnlich wie eine Telefonnummerabfrage, nicht? Wenn Sie also, das macht man ja heute gar nicht mehr, aber wenn man so, weiß ich, irgendwo anruft und sagt, wer ist der Halter der Telefonnummer so und so, ne? Das ist sozusagen, das ist sowas Ähnliches wie die IP-Adresse, Adressenabfrage beziehungsweise die Speicherung. Also kurzum, der Europäische Gerichtshof, das will ich hier durchaus betonen, ist in Fragen des Datenschutzes oder wir in Karlsruhe, hatten ja gesagt, des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung, nicht? Das war natürlich Datenschutz. In meinen Augen sogar noch etwas rigider oder freiheitsfreundlicher vorgegangen als das Bundesverfassungsgericht. Das muss ich hier ohne weiteres zugestehen, nicht?
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu Friedrich Schiller würde ich an einer Stelle gehen und zu der Freiheit, die man im Kerker zu schätzen weiß. Wir haben uns hier mit Professor Degenhardt in einer noch gar nicht so lange her unterhalten. Da ging es um das Thema Meinungsfreiheit. Sie haben vorhin von der Wertschätzung von Freiheiten gesprochen. Wie ist es denn um die Wertschätzung der Meinungsfreiheit bestellt in diesen Tagen? Was ist da so Ihre Wahrnehmung?
Ja, da muss ich auch ganz offen sagen, ich sehe diese Entwicklung mit etwas Misstrauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun muss man unterscheiden, Schutz der Meinungsfreiheit gegenüber staatlichen Zugriffen, sei es der Strafverfolgungsbehörden, sei es anderer Behörden, auch einschließlich Verfassungsschutz. Das ist die eine Seite. Meinungsfreiheitsbedrohungen können natürlich auch von, ich sag mal, von privater Seite ausgehen, nicht? Dass, wenn so im Kreis der Bevölkerung gesagt wird oder viele meinen, man kann ja heute doch nicht mehr alles sagen, nicht, was man denkt, dann bezieht sich das, diese etwas populistische Äußerung, bezieht sich meistens auf Gefährdungen oder Einschränkungsversuche der Meinungsfreiheit durch Private, nicht? Durch Lobbyverbände, durch Organisationen, zivilgesellschaftliche Gruppierungen oder von Einzelpersonen, die dann etwa Meinungsäußerungen zum Anlass nehmen, die Betreffenden zu boykottieren, nicht, oder sozial zu ächten oder so. Also das sind zwei Dimensionen. Einmal der Zugriff durch den Staat, staatliche Behörden, Strafverfolgungsbehörden etwa auf der einen Seite und Einwirkungen auf den freien Meinungsbildungsprozess und Äußerungsprozess durch private Verbände, durch private Institutionen, durch Privatleute. Also da wird man unterscheiden müssen. Alles in allem ist die Meinungsfreiheit meines Erachtens nach wie vor relativ gesichert und auch geschützt, soweit es um staatliche Einwirkungen geht. Nicht? Das, obwohl das Bundesverfassungsgericht es kürzlich in einem Kammerbeschluss feststellen musste, dass der Staat, der nämlich gegen einen Privaten, also einen Journalisten oder gegen ein Medium vorgehen wollte, in Gestalt eines Bundesministeriums, wegen unsachlicher Berichterstattung, unsachlicher Darstellung. Ne? Da hat das Bundesverfassungsgericht dann in einem Kammerbeschluss gesagt, also der Staat hat keinen Ehrenschutz, ne? Und staatliche Institutionen müssen doch Kritik auch vielleicht etwas, also überzogene Kritik hinnehmen, nicht? Denn Meinungsfreiheit ist in erster Linie auch Machtkritik, nicht? Richtet sich gerade gegen die oder schützt gerade auch vor den Trägern der Macht, nicht? Und das darf nicht umgekehrt werden, indem man etwa dem Staat oder seinen Organen ein Zugriffsrecht auf die freie Meinungsäußerung zubilligt, wenn er sich, der Staat oder die staatlichen Organe, falsch dargestellt fühlen, nicht? Oder damals ging es um eine Finanzierung, angebliche Finanzierung der Taliban, nicht? Und da wurde dann gesagt, dass das da haben wir doch nicht, wir haben den Staat Afghanistan, nicht? Finanzieren wollen oder unterstützen wollen, nicht? Aber nicht die Taliban und so. Also das war sicherlich überzogen, dieser Hinweis auf die Finanzierung der Taliban, aber das Gericht hat gesagt, also das müssen staatliche Organe, dafür haben sie ja andere Mittel, nicht? Die haben ihre Pressestellen, die können alles Mögliche zur Klarstellung verbreiten, nicht? Und da können sie also nicht gegen die Meinungsäußerungsfreiheit vorgehen, der Gestalt, dass sie etwa eine Einstweilverfügung beim Zivilgericht erwirken wollen, nicht? Oder erwirken. Die andere Seite, also ist eine sehr viel größere Gefährdung der Meinungsfreiheit als Wertentscheidung des Grundgesetzgebers, sehe ich im Hinblick auf Bestrebungen, die Meinungsfreiheit einzuschränken oder dessen, was man noch sagen darf oder sagen sollte oder nicht sagen sollte, durch soziales Einwirken, durch soziales Verhalten zu lenken oder einzuschränken. Nicht? Da muss man aufpassen und kann der Staat natürlich nur wieder agieren als Institution, die aus Artikel 5 der Meinungsfreiheit Schutzpflichten zu erfüllen hat. Ne? Und deshalb muss man es sagen, zum Beispiel, wenn einem Universitätsprofessor daran gehindert wird, seine Vorlesung an einer Universität wieder aufzunehmen, mit der Begründung, du hast ja damals eine aus unserer Sicht verwerfliche Partei gegründet. Ne? Stichwort Mitbegründer der AfD, als seine Tätigkeit an der Universität Hamburg wieder aufnehmen wollte, nicht? Hat es ja Bestrebungen gegeben, nicht von Seiten der Universität, nicht? Und des Staates, sondern von, ich sag mal, privater Seite, dies zu unterbinden. Nicht? Dies zu unterbinden. Ich könnte also hier beliebig viele andere Beispiele nennen, nicht? Und da ist der Staat oder hier speziell auch die Universitätsleitung doch aufgrund der Schutzpflicht unter der Schutzpflichten, die sie aus Artikel 5 Absatz 1 haben, gehalten, dafür zu sorgen, dass die Meinungsfreiheit, aber hier ging es ja nur speziell dann um die Wissenschaftsfreiheit, aber Lehrfreiheit, aber das hängt ja zusammen, das sind ja, auch in einem Grundrecht in einem Artikel manifestiert, wirklich auch durchgesetzt wird, dass die Freiheiten auch wahrgenommen werden. Also hier ist der Staat als Träger von Schutzpflichten gefordert, aber da wird man eben, die er natürlich dann wahrnimmt über seine Organe, also Universitätsleitung hat natürlich auch ihre Befugnisse, gegen solche Störungen vorzugehen, notfalls unter Einschaltung der Polizei oder Einschaltung der Gerichte, Strafgerichte und so weiter, dafür Sorge zu tragen, dass die Freiheitsrechte auch wahrgenommen werden. Da sehe ich wirklich eine gewisse Schwachstelle im Augenblick, nicht? Dass hier letztlich von gesellschaftlichen Gruppierungen, zum Teil international agierend. Wir haben ja diese Verhältnisse besonders auch in den Vereinigten Staaten, nicht? Das ist ja, da wird ja auch sehr starker Druck etwa auch auf die Wissenschaftsfreiheit, auf die Lehrfreiheit ausgeübt. Aber sowas zeichnet sich ja inzwischen auch in Deutschland ab, nicht? Und da muss man ganz entschieden, muss man dann dem Betreffenden die Möglichkeit geben, über die notfalls gerichtlichen Rechtsschutzmittel sich solcher Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit, der Kunstfreiheit, der Wissenschaftsfreiheit oder der Versammlungsfreiheit zu erwehren, nicht? Aufpassen muss man hier, nicht? Also das gar nicht erst einreißen lassen, dass hier die Freiheitsrechte real nicht mehr ausgeübt werden können, weil jeweils bestimmten Gruppierungen, bestimmt für bestimmte Personen gelten, dass die nicht mehr ihre Freiheitsrechte ausüben können, weil es anderen relativ starken sozialen Gruppierungen, gesellschaftlichen Gruppierungen nicht passt, nicht?
Ohne einen Schutz der Freiheitsrechte kann es keinen freiheitlichen Rechtsstaat geben. Und der freiheitliche Rechtsstaat liegt Ihnen, Herr Pape, ja auch besonders am Herzen. Jetzt hört man häufig, also mir fällt es immer auf, dass man das Wort Rechtsstaat nicht in Verbindung mit dem Wort Freiheit hört, sondern anders hört, dass man hört, ja, wenn es einen Anschlag oder Ähnliches gegeben hat, dann wird gefordert, jetzt müsse doch die ganze Härte des Rechtsstaats gezeigt werden, wo dann auf einmal der Rechtsstaat nicht mehr der freiheitliche Rechtsstaat, sondern der starke Staat ist. Was denken Sie, wenn Sie das hören?
Ja, das hört man immer wieder, nicht? Wenn irgendwas Schreckliches passiert, nicht? Dann kommt also von politischer Seite immer der Hinweis, man werde mit aller Härte des Rechtsstaats vorgehen. Das sind natürlich dann Sprechblasen inzwischen, nicht? Gemeint ist wohl, dass man sagen möchte, oder dass man eigentlich eine Selbstverständlichkeit zum Ausdruck bringen will, dass die Herrschaft des Rechts, nicht, die Durchsetzung des Rechts natürlich wahrgenommen wird. Das ist aber eine Selbstverständlichkeit. Das gehört natürlich auch zum Rechtsstaat. Zum Rechtsstaat gehört also nicht nur die Freiheitlichkeit, die Wahrung der Grundrechte, sondern dazu gehört natürlich auch die Herrschaft des und Herrschaft und auch die Durchsetzung geltenden Rechts. Und natürlich eben auch des Verfassungsrechts, also auch der Grundrechte, nicht, ist klar, nicht? Aber das ist, glaube ich, gemeint, wenn man sagt, alle, die mit aller Härte des Rechtsstaats solle man vorgehen. Das ist eine Sprechblase, die immer wieder, ja, geäußert wird. Aber ich glaube, dass die Betreffenden gar nicht so richtig nachdenken, was das eigentlich bedeutet, nicht? Denn der Rechtsstaat ist keine Waffe, keine Keule, nicht, gegen den Einzelnen, sondern er soll ja den Einzelnen gerade schützen. Und der Rechtsstaat schützt natürlich auch denjenigen, der gegen die rechtsstaatlichen Grundsätze verstößt, nicht? Der steht nicht außerhalb des Rechts, sondern der steht auch innerhalb des Rechts. In Zeiten des Terrorismus hat man zum Teil, gab es Tendenzen, wenn ich das richtig sehe, in der Strafrechtsliteratur, nicht? Da wurde gesagt, für diese Leute müsse ein Feindrecht geschaffen werden, nicht? Das sind, die kann man gar nicht nach rechtsstaatlichen Grundsätzen behandeln, die stellen sich ja außerhalb der rechtlichen Ordnung, und deshalb muss für die so eine Art Feindrecht gelten, nicht? Die Amerikaner haben das ja in Guantanamo, glaube ich, praktiziert, nicht? Das ist aber, wir haben das damals immer schon gesagt, und das ist natürlich undenkbar, nicht? Der Rechtsstaat behandelt seine Feinde, seine Gegner, behandelt diejenigen, die gegen rechtsstaatliche Grundsätze verstoßen haben oder verstoßen, nach allein gemäß den ihm zur Verfügung stehenden, ihm, dem Rechtsstaat zur Verfügung stehenden Mittel. Das reicht ja auch, nicht? Man muss es nur durchsetzen, nicht? Und offenbar ist, wenn solche Politikeräußerungen kommen, dann so ein bisschen der Hintergedanke, dass der Rechtsstaat leider in gewissen Feldern schon weitgehend abgedankt hat, nicht? Und deshalb der Hinweis, aber hier wenden wir den Rechtsstaat an, nicht? Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht? Und es wirkt schon eher schon peinlich, nicht? Weil man dann vielleicht die Vermutung äußern könnte, in anderen Kriminalitätsfeldern hat der Rechtsstaat, wie gesagt, schon abgedankt, nicht? Und wir haben ja, man kann ja die Statistik jetzt nicht im Einzelnen vortragen, nicht? In einzelnen Problembereichen, Kriminalitätsfeldern haben wir wirklich die Situation, dass nicht mehr aus welchen Gründen auch immer etwa eine strafrechtliche Verfolgung erfolgt, nicht? Oder eingestellt wird, oder also man muss aufpassen mit solchen Sprechblasen, nicht? Das hört sich vielleicht gut an, nicht? Aber gemeint ist, hier werden wir darauf achten, dass das geltende Recht angewendet und durchgesetzt wird. Ob das besonders hart geschieht, das hat dann auch kein Minister zu entscheiden, nicht? Sondern das ist wiederum Sache der Strafgerichte, nicht?
Genau. Und da würde ich sagen, ist auch die besondere Problematik dieser politischen Ansage, jetzt wollen wir mal die Härte des Rechtsstaats sehen. Wenn nämlich in laufenden Verfahren, in einem laufenden Prozess sozusagen eine Ansage an den Richter gemacht werden soll, jetzt schöpf mal schön den gesamten Strafrahmen aus und greif mal möglichst tief sozusagen in die Befugnisse, deine Befugnisse rein. Also wir wollen hohe Strafen sehen. Und da glaube ich...
Ja, das ist natürlich auch noch, also wenn das so gemeint ist, nicht, und das ist möglicherweise vielfach so gemeint, Aufforderung an die Richter, an die Gerichtsbarkeit, an die Strafjustiz, nicht? Also jetzt langt man auch nicht zu, nicht? Jetzt mal eure bisherige Strafpraxis ist viel zu lasch, nicht? So, das wird dann zwar nicht gesagt, aber ja, zum Teil wird sogar gesagt, nicht, dass die Gerichte zu milde sind, dann wird das problematisch, wenn das von Seiten der Politik kommt, nicht? Dann auf der anderen Seite ist die Gerichtsbarkeit nun auch so hinreichend, glaube ich, solide und unabhängig, dass sie sich davon auch nicht so beeinflussen lässt, nicht? Man wird erwarten können, dass jeder Richter dann selbst beurteilen kann, welche Kriminalitätsformen wirklich eine, ich sag mal, harte Bestrafung, nicht im Rahmen natürlich des gesetzlichen Strafrahmens erfordern. Das ist ja gerade seine Aufgabe nun, nicht? Und die soll er in Selbstständigkeit und Unabhängigkeit treffen und nicht etwa solche Fälle kennen wir ja nicht aus Zeiten der DDR, nicht? Das war so, der zuständige Richter morgens von der Partei, örtlichen Parteizentrale oder von der Staatssicherheit einen Telefonanruf bekam und ihm gesagt wurde, welche Strafe zu verhängen ist, nicht?
Letzte Frage, Herr Papier. Der Jahreswechsel steht bevor. Wenn Sie auf den freiheitlichen Rechtsstaat blicken, was sind für Ihre Wünsche für 2025?
Ja, dass wir insgesamt in der Bevölkerung wieder den Wert der Freiheit, auch den Wert der Rechtsstaatlichkeit zu achten wissen. Dass wir vor allen Dingen auch, wir alle, also auch die Bevölkerung insgesamt, den Staat nicht überfordern dürfen, nicht die Erwartungen an den Staat zu hoch setzen dürfen, sondern dass wir alle darauf achten müssen, dass der Staat schlank, aber kräftig ist. Schlank, kräftig und dass er sich nicht verzettelt. Immer stärkere Aufgabenmehrung, dass immer weitere Aufgaben übernommen werden, immer weitere, das geschieht dann dadurch, dass man immer neue Gesetze, immer feinere, detailliertere Gesetze erlässt, die den Staat insoweit überfordern, als er diese dann auch selber gar nicht mehr durchsetzen kann. Nicht? Das ist also die, wenn wir heute von, oder heute immer wieder beklagt wird, eine Bürokratisierung gefordert wird, Bürokratieabbau, da kann ich nur sagen, das ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem ist die Überregulierung, nicht? Eine Überregulierung, die der Staat durch seine Bürokratie, selbst durch seine immer weiter ausufernde Bürokratie, gar nicht mehr erfüllen kann, durchsetzen kann, nicht? Und das führt dann zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung, die dann immer mehr den Eindruck bekommt, die rechtsstaatlichen, demokratischen Institutionen sind nicht in der Lage, manche meinen sogar gar nicht willens, ne, dass die staatlichen Kernaufgaben zu erfüllen, weil er sich zu sehr verzettelt. Man muss natürlich eines sehen, Regulierungswut, Regulierungsdichte, verbunden natürlich mit Bürokratie, weiterer Bürokratisierung. Aber die Bürokratie kann trotzdem gar nicht standhalten, nicht gar nicht mithalten mit der Regulierungswut, dass die natürlich zu einem großen Teil nicht mehr dem Einfluss, jedenfalls nicht mehr dem unbedingten Einfluss der demokratisch legitimierten Organe Deutschlands unterliegen, nicht? Sondern von der Europäischen Union ausgehen, nicht? Das ist auch ein Punkt. Manchmal, wenn dann gesagt wird in der Politik, ja, Bürokratieabbau, kann ich nur sagen, ja, denkt erstmal dran, Regulierungsabbau, ja, beschränkt euch auf die Kernaufgaben des Staates, verzettelt euch nicht, aber man muss eben auch zugestehen, muss auch sagen, diese Regulierungswelle wird zu einem ganz großen Teil heute von Europa gesteuert, von der Union gesteuert. Ne? Und da hat natürlich einzelne Mitgliedstaat nur noch begrenzt Einfluss. Also das muss man deutlich sagen, dass das sehe da ich ein gewisses Dilemma. Aber trotzdem, Deutschland ist ja nun ein wichtiger Mitgliedstaat der EU und könnte vielleicht auch auf europäischer Ebene aufpassen, dass diese Regulierungswelle, diese Regulierungswut irgendwann mal auch auf europäischer Ebene gestoppt wird. Denn das führt eben natürlich dann unweigerlich zu einem weiteren Bürokratieaufbau oder zumindest hindert es uns, die Bürokratie einzudämmen, abzubauen. Also man muss das leider betonen, nicht unbedingt zur Entlastung der politischen Institutionen in Deutschland, aber mit dem Hinweis darauf, dass diese sich auch kümmern müssen, dass die Regulierungswut in Europa, nicht? Oder auf der Ebene der Europäischen Union eingedämmt wird. Das ist vielleicht ein frommer Wunsch, nicht? Der nicht erfüllt werden kann. Aber sonst wird das mit der Festigung des Rechtsstaats, die darin besteht, dass die Freiheitsrechte beachtet werden müssen, stärker beachtet werden müssen und dass die Herrschaft von Gesetz und Recht uneingeschränkt erfüllt wird, dass das Recht nicht nur etwas für die Schwachen und die Dummen ist, nicht? Sondern dass es allgemein gilt und durchgesetzt wird. Und das ist gefährdet, wenn der Staat sich übernimmt, ich ziehe mal jetzt die Europäische Union mit ein, sich übernimmt und immer weitere Regulierungen auf die Beine stellt, die dann im Grunde auch zu einem erheblichen Vollzugsdefizit führen, was wiederum das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit des modernen demokratischen Rechtsstaats mindert, nicht? Und das frohlockende autokratisch regierte Ausland, ich meine jetzt nicht im EU-Bereich, sondern muss man ja feststellen, dass die ausländischen Staaten, sie werden ja zu einem großen Teil inzwischen wieder autoritär regiert, nicht? Dass die frohlocken und sagen, hier Demokratien schafft es einfach nicht, nicht? Das hört man ja immer wieder, nicht? Und hier muss sich der demokratische Rechtsstaat bewähren, um seine Zukunftssicherung herbeizuführen, nicht? Das wird also eine große Aufgabe sein, nicht nur 2025, sondern für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, ne?
Überregulierung und Vollzugsdefizit, da wäre man ja jetzt fast versucht, lieber Stefan, über den Datenschutz zu sprechen. Aber ich glaube, das wäre dann auch nochmal, das machen wir mal in einer anderen Folge. Und für heute, lieber Herr Papier, darf ich Ihnen erstmal ganz, ganz herzlich für dieses schöne Gespräch danken.
Ich bedanke mich auch für die angenehme Gesprächsführung.
Stefan, für Weihnachtswünsche bist du zuständig an unsere Hörerinnen und Hörer. Das ist nicht meine Baustelle.
Dann wünsche ich uns allen gemeinsam, erstens, dass wir diese wirklich spannende Folge, lieber Herr Papier, möglichst schnell veröffentlichen und noch vor Weihnachten in den entsprechenden Internetstationen abgeworfen haben. Ich wünsche uns allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann mit neuer Tatkraft, lieber Nico, an unsere Themen, auch im nächsten Jahr wieder, Rechtsstaatlichkeit, Datenschutz und Informationsfreiheit. Dafür sind wir hier im Podcast beisammen und sprechen darüber. Vielen Dank nochmal, lieber Herr Papier.
Ich bedanke mich ebenfalls.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.